Deutschlandfunk zur Diskussion.
Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht. Jawohl, ich habe auch Mist gemacht.
Nach tagelanger Aufregung um das antisemitische, menschenfeindliche Flugblatt aus seiner Schulzeit steht fest, Hubert Aiwanger bleibt Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef in Bayern. Die Debatte darüber hält allerdings an. Hätte Ministerpräsident Söder Aiwangers Entlassung vorschlagen sollen? Aiwanger sieht sich selbst als Opfer in der Auseinandersetzung rund um die menschenfeindliche Hetzschrift, spricht von einer politischen Kampagne gegen seine Person und dabei sei auch der Holocaust, die Shoah, zu parteipolitischen Zwecken missbraucht worden. Das sind Begriffe, die für Deutschland eine besondere Verantwortung bedeuten. Aber ist das noch allen bewusst? Gilt die Erinnerung an diese Vergangenheit noch heute? Seit der Causa Aiwanger ziehen das einige in Zweifel und sehen Folgen für die deutsche Erinnerungskultur. Stimmt das? Und was heißt das? Das will ich von meinen Gästen wissen. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich zeichne am Nachmittag auf mit der Politologin Sabine Kropp von der Freien Universität in Berlin. Erwin Huber ist mit dabei, Ex-Vorsitzender der CSU. Jürgen Zimmerer ist Historiker an der Universität Hamburg und Noam Petri, Vizepräsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, ist auch mit dabei. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Herr Petri, Hubert Aiwanger bleibt im Amt. Ist das richtig so?
Naja, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie hat er darauf reagiert und wie hat Söder darauf reagiert? Grundsätzlich finde ich es richtig, dass Söder die 25 Fragen gestellt hat. Aber ich finde die Antworten, wenn man sie sich durchliest von Aiwanger, einfach nicht genügend, weil er auf gewisse Antworten oder auf gewisse Fragen nicht richtig antwortet oder mit Widersprüchen einfach antwortet. Dementsprechend hätte ich an Söders Stelle das nicht so belassen, sondern einmal nochmal weiter nachgefragt und dann die Entscheidung getroffen. Aber so das stehen zu lassen und die Debatte als beendet zu erklären, halte ich für falsch.
Sie sind 19 Jahre alt, sprechen hier in der Runde für die Jüdische Studierendenunion. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn generell auf die Ereignisse in Bayern?
Na, natürlich unguten Gefühlen. Wir sprechen von einem bayerischen Wirtschaftsminister, eigentlich einem Politikprofi, der eine sehr, sehr unschöne Vergangenheit wahrscheinlich hat. Er hat selber gesagt, seit dem Erwachsenenalter bin ich kein Antisemit. Da frage ich mich natürlich, war er das zur Schulzeit? Und wenn ja, dann stimmt wahrscheinlich die Story nicht des Bruders, dass er die Flugblätter eingesammelt hat, um zu deeskalieren. Das heißt, der bayerische Wirtschaftsminister und der Spitzenkandidat der Freien Wähler möchte anscheinend nicht aufklären, beantwortet die Fragen nicht richtig und zeigt auch im Grunde genommen keine Reue und möchte sich nicht richtig entschuldigen, weil er kann nicht einerseits von Reue sprechen und auf der anderen Seite im Bierzelt dann jubeln, dass er die Schmutzkampagne oder die angebliche Schmutzkampagne überlebt hat.
Aber bei den ganzen Unklarheiten, die Sie jetzt aufgeworfen haben, die Gedächtnislücken von Herrn Aiwanger, hätte Herr Söder nicht dann doch härter durchgreifen müssen? Attestieren Sie ihm politisches Versagen?
Nein, politisches Versagen auf keinen Fall. Ich finde die erste Reaktion mit den 25 Fragen gut. Ich finde einfach nur, dass er weiter nachfragen hätte können bei den Antworten.
Herr Zimmerer, Sie sind Historiker und beschäftigen sich auch in Ihrem neuen Buch mit Erinnerungskultur. Hat die im Zuge der Affäre Aiwanger Schaden genommen?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, sie hat Schaden genommen. Das ist ein neuer Tiefpunkt in der Auseinandersetzung im Umgang mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus. Es ist jetzt nicht so, dass das nur die Ursache dieses Tiefpunkts oder des Niedergangs ist. Das beschreibe ich in dem Buch, dass eigentlich dieses Selbstbejubeln der erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung, der Erinnerungskultur, die wir immer von politischer Seite hören, eben problematisch ist, weil sie nicht so erfolgreich ist, wie man daran sieht, dass wenn die Vergangenheitsbewältigung erfolgreich wäre, warum müssen jüdische Einrichtungen in Hamburg beispielsweise rund um die Uhr von der Polizei bewacht werden? Wie konnte eine NSU-Rechtsterrorgruppe jahrelang mordend durch Deutschland ziehen? Wie kann es zu Hanau oder Halle, zu diesen Anschlägen kommen, wenn das alles so funktioniert, so erfolgreich ist? Und ich glaube, durch die Causa Aiwanger, durch die Affäre Aiwanger, die jetzt eine Affäre Aiwanger-Söder geworden ist, durch Söders Taktieren, hat offengelegt, dass hier einfach unter der politischen oder hinter der politischen Sonntagsrhetorik doch ganz andere Strömungen und Erwägungen.
Okay, Herr Zimmerer, da sind schon viele Punkte drin gewesen. Sie haben eben von einem Tiefpunkt gesprochen für die Erinnerungskultur. Würden Sie so weit gehen und zu sagen, das ist eine Zäsur?
Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen als Historiker, was in 10 Jahren ist. Aber ich glaube, es wird als Wendepunkt, als Zäsur in die Geschichte eingehen. Und okay. Ich glaube, es ist quasi der negative Kontrapunkt zur Weizsäcker-Rede von 85.
Herr Huber, Sie sind CSU-Politiker, waren auch mal Parteivorsitzender. Im Deutschlandfunk-Interview haben Sie bereits klargemacht, Söder habe richtig gehandelt. Also hätten Sie an seiner Stelle Aiwanger auch im Amt gelassen?
Ja, ich hätte ihn auch im Amt gelassen und ich muss die Gründe dafür sagen. Sie sind nicht im Sinne eines Freispruches oder eines einfachen Vergessens, sondern sie sind eine politische Abwägung. Wir sind 4 Wochen vor einer Wahl und in dieser Zeit muss ein Regierungspräsident und ein Ministerpräsident vor allem sagen, was sind die Folgen. Und jetzt eine Regierungskrise zu verantworten, einen Bruch der Regierung, gerade auch einen Wirtschaftsminister zu entlassen in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, das wäre, wie Söder selber gesagt hat, unverhältnismäßig. Ich glaube auch, dass man mit Wahrscheinlichkeiten nicht arbeiten kann. Mich stören auch die Antworten auf die 25 Fragen. Sie sind die Antworten völlig unzufriedenstellend, mit Erinnerungslücken. Auf der anderen Seite ein Beweis, dass Aiwanger das Flugblatt geschrieben hat, liegt natürlich nicht vor. Und deshalb sage ich,
und wird's vermutlich
aus Gründen der Verantwortungsethik konnte er ihn nicht entlassen.
Verantwortungsethik. Aber befürchten Sie nicht, dass durch die Entscheidung Söders eine rhetorische Grenzverschiebung stattgefunden hat? Dass wer sich mit Aussagen verächtlich macht, sich dafür jetzt nicht mehr rechtfertigen muss?
Das ist möglicherweise zu befürchten. Aber es gibt in dem Fall keine Entscheidung, die also ohne jede Bedenken ist. Ich freue mich, dass auch die Vertreter der jüdischen Organisationen in Deutschland, Herr Dr. Schuster, Frau Knobloch, beide gesagt haben, sie haben Verständnis für die politische Entscheidung von Söder. Und man muss auch wissen, dass es in Bayern eine ausgesprochene Zuwendung der Regierung zu der jüdischen Gemeinde gibt. Wir haben eine große Synagoge in München gebaut. Das heißt also, das steht nicht zur Debatte. Und wir heften uns auch mögliche Verfehlungen von Aiwanger nicht an.
Frau Kropp, was denken Sie als Politologin? Herr Huber hat gerade eben aufmerksam gemacht auf die politische Verantwortung als Ministerpräsident. Auf der anderen Seite würde ich sagen, steht die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Erinnerungskultur. Wie hätten Sie sich entschieden, Frau Kropp?
Also ich habe selbst auch Verständnis für die Entscheidung von Markus Söder, die Regierung zunächst in diesem Wahlkampf weiterzuführen, den Wirtschaftsminister also nicht zu entlassen, zumal die Entlassung in Bayern ja nicht so einfach ist und der Zustimmung des Landtags bedarf. Also das kann man verstehen. Ich denke jedoch, dass Markus Söder durch den Umgang mit dieser Entscheidung Schaden genommen hat. Er hat zunächst einmal versucht, seine Autorität herzustellen, indem er diese 25 Fragen an Aiwanger gerichtet hat, hat damit den Koalitionsausschuss zu einer Art Untersuchungsausschuss umfunktioniert. Diese Fragen sind völlig dilatorisch beantwortet worden und Aiwanger hat die Entscheidung, die eigentlich dem Ministerpräsidenten vorbehalten ist, vorzeitig unter die Leute gebracht, also auch damit noch einmal seine Autorität beschädigt. Das ist eine sehr schwierige Abwägung. Möglicherweise wäre der Schuss noch weiter nach hinten losgegangen für Söder. Oder hätte er Aiwanger entlassen. Mhm. Auf der Strecke bleibt in gewisser Weise natürlich ein Stück weit Erinnerungskultur und auch das Einverständnis in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, dass man die Shoah, dass man den Holocaust nicht zu Zwecken des Wahlkampfes missbraucht.
Sie haben gerade eben schon gesagt, Erinnerungskultur. Rührt die Brisanz der ganzen Causa Aiwanger auch daher, weil die Erinnerungskultur das Fundament für unsere Politik ist, Frau Kropp?
Ja, das ist ja in der Tat ein Teil unserer Staatsräson, also zu erinnern, sich gewärtig zu sein, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht wieder geschehen dürfen und man mit dieser Erinnerung auch entsprechend würdig und verantwortungsvoll umgeht. Und da denke ich auch, wir beobachten, dass durch den Diskurs der vergangenen ja, man kann schon fast sagen, Jahre, Stück für Stück etwas ins Rutschen gerät. Ob das wirklich eine Zäsur sein wird, das kann man noch nicht ganz beobachten. Aber ich war von den Freien Wählern, es betrifft ja nicht nur Aiwanger, das sind ja auch andere Stimmen, die dort in dem Chor laut geworden sind, zum Beispiel von Streibel, dem Fraktionsvorsitzenden. Da ist schon etwas auch im bürgerlichen Lager offenbar ins Rutschen geraten.
Mhm. Ich würde die Frage nach der Erinnerungskultur und nach dem Fundament auch direkt mal an Sie weitergeben, Herr Zimmerer. Rührt da besonders auch die Brisanz für die ganze Causa her?
Klar rührt sie da her. Man muss ja sagen, die Affäre Aiwanger hat ja mehrere Teile. Die eine ist ja, er ist in Schulzeiten offenbar in seiner Schule in den 80er Jahren gibt es ein Umfeld, das rechts bis rechtsextrem ist und in dem die Relativierung des Holocaust und die Verherrlichung des Nationalsozialismus möglich ist, und zwar als Witz. Das sagt Aiwanger ja selber. Er hat auch mal einen schlechten Witz gemacht. Das gibt er zu. Das heißt...
Noch mehr sogar, Herr Zimmerer. Im Interview mit der Welt zum Beispiel hat er ja gesagt, die Shoah werde zu parteipolitischen Zwecken missbraucht.
Genau. Aber das ist jetzt, was er über die 80er Jahre sagt. Ein demokratischer Politiker der Bundesrepublik Deutschland, der mit so etwas konfrontiert ist, hätte eigentlich sagen müssen, ich trage dazu bei, diesen Sumpf der 80er Jahre aufzuklären. Das hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er sich eigentlich verhöhnt, er diejenigen, die sich für Erinnerungskultur einsetzen, für die das wichtig ist. Und er kokettiert jetzt eigentlich auch damit, dass er das gesagt hat und dass er damit durchgekommen ist. Das heißt, der zweite Teil der Affäre Aiwanger ist eigentlich sein Umgang mit der eigenen Geschichte. Und der dritte Teil ist eigentlich dann der Umgang von Söder. Denn Söder hätte, wenn er ihn nicht entlassen kann oder will aus politischen Gründen, das hätte er ja gleich von Anfang an wissen können, dann hätte er quasi nicht sagen dürfen, ich gebe 25 Fragen und mache mich, wie hieß es vorhin, zum Untersuchungsausschuss. Und er hat jetzt im Grunde einen Freibrief erteilt. Das ist ja eigentlich ungeheuerlich. Die 25 Fragen, die waren ja schon nicht wirklich auf Aufklärung aus. Das konnte man abhaken. Und Aiwanger, der macht ja nicht mal den Anschein, als würde er die ernsthaft beantworten, sondern beginnt da ein Powerplay und führt Söder eigentlich vor und stellt ihn bloß. Also das ist eigentlich ungeheuerlich und das ist eigentlich der dritte Teil. Und ich glaube, dass so auch, wie er damit mit seinem Erfolg, ich habe euch ja gesagt, ich bin unschuldig, in den Bierzelten quasi dann sofort Wahlkampf macht, heißt das, dass er im Grunde auch von seinen Unterstützern gutiert, als der ist, der jetzt diese Erinnerungspolitik, diese kritische Auseinandersetzung abräumt. Und ich halte das für absolut fatal.
Ja, was ist mich? Muss ich da reingrätschen?
Herr Huber, machen Sie gerne. Ja.
Und zwar, ich finde, man darf das Verhalten von Aiwanger, das ich auch für sehr kritikwürdig halte, auch die Opferrolle ist eigentlich unmöglich, aber man darf das nicht jetzt einfach dem Söder oder der CSU anlasten. Wir machen uns dessen Verhalten nicht zu eigen. Es ist eine andere politische Abwägung, die da stattfindet, nämlich die Folgenabwägung. Das ist auch ethisch etwas ganz Etabliertes, der Konsequenzialismus. Das heißt, man muss die Konsequenzen der Entscheidung sehen. Einmal, ich habe schon gesagt, für die Regierungspolitik in Bayern, es kommt ein zweites dazu. Ich wage die Behauptung, hätte Söder den Aiwanger entlassen, dass der in den nächsten 4 Wochen durch die Gasthäuser und Bierzelte in Bayern gegangen wäre, sich als Märtyrer und Opfer dargestellt hätte und daraus großen politischen Profit gezogen hätte. Das heißt also, man hätte im Grunde den Aiwanger politisch gestärkt und seine Gruppierung. Und das muss man auch bedenken.
Aber man hätte ja auch nachfragen können.
Herr Petri, ja.
Also was ich mich frage,
Entschuldigung, jetzt muss ich mal sagen, ich glaube, der Ablauf war schon richtig. Zunächst einmal muss ja der Sachverhalt geklärt werden. Der Aiwanger hat ja auf die mehrfachen Anfragen der Süddeutschen Zeitung, ich finde das ganze Vorgehen der Zeitung ist sehr korrekt, nicht geantwortet, hat mit Klage gedroht. Das ist wirklich wie Trump im Kleinen. Und Und dann musste der Sachverhalt geklärt werden. Und dann natürlich auch das weitere Verhalten, die Frage, wie stehen die Freien Wähler zueinander. Das heißt, es hat sich gezeigt, das gibt eine Regierungskrise. Das alles muss man bedenken. Und ich glaube durchaus, dass sich der Markus Söder die Entscheidung nicht einfach gemacht hat. Dass es eine Entscheidung ist, wie wir sagen, zwischen Skylla und Charybdis. Das heißt, man kann es nie allen recht machen. Und in der Gesamtabwägung muss ich feststellen, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland und auch in Bayern diese Entscheidung für richtig halten.
Dass Söder es nicht schlecht gemacht hat, da würde ich auch zustimmen. Aber ich bin der Meinung, dass Söder noch ein weiteres Mal nachfragen hätte können. Denn Söder hat ja auch die 25 Fragen gestellt und auch wahrscheinlich die Antworten gelesen. Und er ist, glaube ich, wie wir alle, nicht mit den Antworten zufrieden. Beziehungsweise könnte er das eigentlich nicht sein, weil er die Widersprüche wahrscheinlich auch sieht. Deswegen frage ich mich, warum hat er nicht nochmal öffentlich gesagt oder auch im 1:1-Gespräch mit Aiwanger, die Fragen akzeptiere ich nicht oder die gewissen Antworten auf die Fragen akzeptiere ich nicht und ich frage noch ein weiteres Mal nach, weil wir die Widersprüche aufklären müssen. Ein Beispiel, er sagt zum Beispiel, Aiwanger bei der Frage 23, glaube ich, war es, dass der Vorfall für ihn ein einschneidendes Erlebnis war und er danach einen gedanklichen Prozess angestoßen hat. Gleichzeitig aber kann er sich nicht daran erinnern, wieso dieses Pamphlet oder das antisemitische Pamphlet in seinem Rucksack ist, obwohl er mit diesem vor dem Direktor stand und wahrscheinlich auch ein Referat halten musste. Das ist einfach nicht glaubwürdig und ich finde auch Söder hätte da einfach ein weiteres Mal nachfragen können und dann hätte ich ihm zu 100% zugestimmt, dass Söder gut gehandelt hat. Die 25 Fragen waren richtig, aber er hätte auch ein, zweimal nachfragen können.
Ich würde Frau vielleicht Kropp, ja? auch gern ja, nochmal mich hier einschalten, denn man kann sich ja fragen, an wen sich Söder hier freiwillig gekettet hat. Er hat die Freien Wähler noch einmal als potenziellen Koalitionspartner bestätigt, trotz der Hetzschriftkampagne beziehungsweise der Flugblattaffäre und nochmal betont, dass er mit den Freien Wählern weiter regieren will. Angesichts der Umfragewerte und der starken Stellung von Aiwanger innerhalb der Freien Wähler bedeutet das ja, dass er ihn als Minister voraussichtlich wird weiter akzeptieren müssen. Und da fragt man sich schon, also in welche Gefangenschaft hat sich Söder da begeben und wie kann man das strategisch denn eigentlich noch als kluge Entscheidung werten?
Was würden Sie denn sagen, Frau Kopp?
Ich denke, dass die Fehler zuvor gemacht wurden, indem, das ist ja auch eine Strategie, die die CDU fährt, die Grünen zum Beispiel als Hauptgegner ausgemacht wurden. Man hat hier sich doch strategischer Optionen entledigt und das ist in einer Zeit, in der das Parteiensystem so in Bewegung ist, sicherlich nicht gerade die klügste Entscheidung. Bisher waren die Freien Wähler sehr bequem als Koalitionspartner, weil sie programmatisch nah an der CSU liegen. Aber mit dieser Affäre hat sich diese Bequemlichkeit doch ein Stück weit erledigt.
Zumal sie auch laut der neuesten INSA-Umfrage, ein paar Prozentpunkte nochmal zugelegt haben, ja, wie natürlich. Wir erfahren haben.
Natürlich legen sie zu, das war doch klar.
Sekunde, Herr Zimmerer erstmal, Herr Zimmerer, unser Historiker in der Runde, gerne.
Ich möchte, weil Herr Huber auch die Frage der Abwägung ins Spiel gebracht hat, und da muss man sagen, ja, es wurde abgewogen von Markus Söder und er hat parteipolitische Interessen über staatspolitische gesetzt, weil die staatspolitische Verantwortung wäre gewesen, es ist das Fundament Deutschlands, dass wir eine Verherrlichung des Nationalsozialismus und nicht zulassen und dass das mit einem Staatsamt und einem Ministeramt nicht vereinbar ist. Das wäre eigentlich, wenn man ethisch, staatspolitisch, staatsmännisch guckt, die richtige Entscheidung gewesen. Parteipolitisch, wie Herr Huber jetzt argumentiert hat, ist das absolut logisch. Er hätte ihn stärker vielleicht gemacht und die CSU wäre dadurch vielleicht schwächer geworden. Aber das heißt, dass man die Parteipolitik und die Parteiinteressen über die Interessen eigentlich eigentlich der Erinnerungskultur und des Staatswesens eigentlich setzt. Und wenn man heißt, es hätte eine Regierungskrise gegeben, ja, welche Regierungskrise? In 6 Wochen oder in 5 Wochen ist Wahl in Bayern. Es wird eh nicht mehr regiert. Selbst wenn Aiwanger jetzt oder die Regierung quasi aufgelöst worden wäre oder Aiwanger wäre entlassen worden, Söder hätte zurückgetreten müssen, dann wäre er geschäftsführend im Amt geblieben, in 4 Wochen wäre gewählt, das Signal wäre gesetzt und die Wähler hätten entschieden. Das wäre regierungspolitisch überhaupt kein Problem.
Und Herr Söder hätte eventuell ein Problem, nach der Wahl einen Koalitionspartner zu finden, sofern
naja,
er
auf einen aber das ist machtpolitisch. Und das zu verknüpfen mit einem ethischen Anspruch ist eigentlich auch ein Missbrauch der Erinnerungskultur.
Also ich habe bereits ethisch argumentiert, ja, mit der sogenannten Verantwortungsethik, was Sie darstellen, was ich auch verstehen kann, ja, ist eigentlich Gesinnungsethik, nämlich zu sagen, so ist die moralische Position, ich entscheide einfach nach dieser moralischen Position, geschehe was wolle. Aber auf diese Position kann sich leider ein Politiker nicht zurückziehen, sondern er muss natürlich die Folgen sehen. Und jetzt muss ich sagen, ich bin selber überrascht, wie stark in der Bevölkerung, nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit, die Einstellung ist, also die Entscheidung Söder war richtig und ja, eine Entlassung wäre nicht vertretbar. Ich sage nur, ich glaube, es rührt daher, weil viele Menschen sagen, das Ganze liegt 35 Jahre zurück, ist eine Jugendsünde. Was ich für problematisch halte, Jugendsünden sind Streiche, aber nicht solche schlimmen Formulierungen, wie in diesem Flugblatt sind. Aber die Tatsache, dass viele Menschen bereit sind, das zu verzeihen und zu vergeben, hat mich in dieser Form auch überrascht.
Herr Huber, ich musste hier noch mal ein bisschen einordnen, weil Sie sprechen indirekt die Umfrage an von Forsa für Stern, nach der ja hervorgeht, Sie haben es schon paraphrasiert, sehr viele Menschen oder sehr viele der Befragten sagen, es ist richtig, dass Söder Aiwanger im Amt gelassen hat. Zu der Umfrage gibt es aber auch die ein oder anderen Fragen, die sich stellen, gerade was den Zeitraum der Abfrage anbelangt, wer konnte teilnehmen, war es nur online oder auch nicht online. Das sind Fragen, die uns auch hier im Deutschlandfunk im Programm beschäftigen. So viel nur erstmal dazu. In jedem Fall kann man ja sagen, dass die Affäre Aiwanger und seiner Partei erstmal nicht geschadet hat. In Bierzelten steht man hinter dem Vorsitzenden trotz oder wegen der Flugblatt-Affäre. Ist das für Sie beunruhigend, Herr Petri?
Ja, natürlich, weil wir immer noch von einem bayerischen Wirtschaftsminister sprechen, der mit solchen Anschuldigungen konfrontiert ist, die dann gar nicht aufarbeitet. Die Fragen nicht richtig beantwortet und danach das Ganze als Schmutzkampagne sozusagen labelt und dadurch auch noch politischen Gewinn verzeichnen kann. Natürlich, es gibt Kritik von Menschen, die sagen, warum hat die Süddeutsche das erst jetzt gebracht? Das ist eine Frage an die Redaktion, die kann ich nicht beantworten. Es geht darum, dass der Wirtschaftsminister in Bayern mit, auch wenn es 36 Jahre her ist, die Frage nicht dazu beantworten möchte und dadurch noch politische Gewinne zu verzeichnen hat. Er hätte, ich wäre wirklich beeindruckt gewesen, hätte er sich sofort hingestellt und gesagt, so und so war das vor 36 Jahren, ich bin aber wieder auf den richtigen Weg gekommen und ich bin jetzt Demokrat. Aber weil er es nicht gemacht hat und das Ganze jetzt als politischen Kampf benutzt, das ist ziemlich beunruhigend.
Okay, Sie müssen eine ehrliche Entschuldigung, ehrliche Reue. Frau Kropp, ich möchte mit Ihnen gerne auf die Anhänger oder auf die Wählerinnen und Wähler der Freien Wähler mal eingehen. Beunruhigt Sie das, dass dort irgendwie trotz oder wegen der ganzen Flugblatt-Affäre Mobilisierungspotenzial besteht?
Ja, das beunruhigt mich schon, denn die Freien Wähler sind ja keine Anhänger, die im rechten Spektrum zu verorten wären eigentlich. Sie sind eher im Mittelstand, sind gewerbetreibende Kleinunternehmer, die auf der lokalen Ebene sich zusammengeschlossen haben und normalerweise in den Gemeinden eine Lokalpolitik, Sachpolitik betreiben wollen, die sie sehr eng an die anderen Parteien heranrückt. Also die Ortsparteien sind untereinander gar nicht so unterschiedlich. Was jetzt allerdings passiert, ist ein Mobilisierungspotenzial, das durch die Führung der Freien Wähler in Gang gesetzt wird, das eben mit dieser Affäre auch agiert. Und damit verschiebt man schon den Diskurs weiter nach rechts. Das beunruhigt mich. Es liegt in gewisser Weise auch in der DNA der Freien Wähler drin, also dieses Wir gegen die, denn die Freien Wähler sind ja auch explizit eigentlich von ihrem Gründungsmythos her eine Nichtpartei, sind aber jetzt zur Partei geworden, sind selbst Teil des Establishments. benutzen, aber dieses Wir da unten gegen die da oben. Und in Aiwanger haben Sie da offenbar eine Figur gefunden, die das sehr gut bedient.
Herr Zimmerer, wie blicken Sie darauf?
Naja, also man muss ja sagen, dass diese Rhetorik, wir da unten gegen die da oben und von einer Bewegung statt einer Partei, ja eigentlich so ein Charakteristikum vieler populistischer Bewegungen in der Gegenwart eigentlich ist. Dass das genau das Problem ist und dass man diese Umfrage, nämlich ist die Mehrheit, wie groß sie auch immer ist, findet es richtig, dass Aiwanger im Amt bleibt, natürlich auch so lesen kann, dass eine Mehrheit vielleicht für einen Schlussstrich ist. Das wird nicht gefragt.
Das
wird,
wenn man so
einen Schlussstrich unter die kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Dafür steht jetzt diese Affäre
Aiwanger. Oder gibt es noch eine schleichende Relativierung?
Also, dem würde ich widersprechen. Also, dass Sie sagen, das ist eine Zäsur, das weiß man noch nicht. Aber dass es ein Schlussstrich wäre und dass die Mehrheit der Menschen, die in der Tat Sympathien für Aiwanger zeigen, dass die mehr oder weniger die Erinnerungskultur damit relativieren oder vielleicht sogar auch die Nazizeit relativieren, das würde ich den Leuten nicht unterstellen. Es ist durchaus bedenklich, weil ich in der Tat meine, das Ganze ist ein gravierender Vorgang. Ich stelle mich auch nicht hin und verteidige einfach Aiwanger weder mit dem, was war. Nur kann man leider eine Aussage, ich kann mich nicht erinnern, ich war nicht dabei, ich habe keine Kenntnis, die kann man nicht einfach widerlegen. Und nach Wahrscheinlichkeiten kann man leider nicht gehen. Das heißt also, er hat sich selber als Populist in eine Position hineinbegeben, wo er die Vergangenheit eigentlich völlig abschütteln will, wo er politisches Profil und politischen Gewinn daraus ziehen will. Ich halte das im Sinne unserer Demokratie durchaus für bedenklich und schwierig. Das ist ein gnadenloser Populismus, der hier stattfindet. Und wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir diesen grassierenden Populismus eingrenzen können.
Herr Zimmerer, Sie wurden eben unterbrochen von Herrn Huber von der CSU. Führen Sie gerne fort.
Naja, also man muss ja, glaube ich, sagen, dass dieser Umbau einer Wählerinitiative auf lokaler Ebene, wie das Frau Kropp gerade geschildert hat, zu einer populistischen, rechtspopulistischen Bewegung, ja jetzt auch nicht vor einer Woche begann. Wenn man an die Erdinger Rede von Aiwanger erinnert, wir müssen uns die Demokratie zurückholen, da ist er ja schon sehr im rechten Fahrwasser. Es ist ja auch, man muss ja sagen, die Rede, wenn man sie analysiert, kann er ja nur sagen, als demokratisch gewählter Minister müsste er zurücktreten, wenn er denkt, dass wir haben keine Demokratie, die ihn gewählt hat. Man kann ja, wenn er trotzdem im Amt bleibt, nur da eigentlich den Schluss ziehen, dass er es populistisch gegen die als Argument einsetzt gegen die da oben. Und das ist brandgefährlich. Ich glaube, an dem Punkt hätte er eigentlich schon entlassen werden müssen. Und die Flugblatt-Affäre und vor allem sein Umgang. Man muss ja sagen, und Herr Huber, da widerspreche ich Ihnen, dass Sie sagen, ja, man kann nicht klären, von wem das Flugblatt ist. Ja, aber hier ist ein Mann, dem man glaubhaft vorwirft, dass irgendetwas in der Vergangenheit war und der darauf reagiert, indem er sich zum Opfer erklärt und von sich aus sagt, die Shoah würde gegen ihn, instrumentalisiert gegen ihn. Das ist so ein ungeheuerlicher Vorgang.
Aber
und dafür bekommt
er
Beifall.
Ich möchte hier nochmal so ein bisschen Struktur reinbringen, weil Sie haben jetzt erwähnt, den Umgang mit der Flugblatt-Affäre, Aiwangers Umgang damit und auch auf Erding verwiesen. Frau Kropp, sind das Dinge, die wir hier in der Debatte vermengen können, Ihrer Meinung nach, oder müssen wir hier trennschärfer uns äußern?
Also ich hatte bei der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung ein bisschen Probleme damit, dass man nahtlos eine Linie von dem Flugblatt zu Erding gezogen hat. Denn das sind doch zwei unterschiedliche Dinge. Also Erding war keine antisemitische Rede, es war keine Hetzrede, es war eine bewusste Delegitimierung des demokratischen Verfassungsstaates, indem man insinuiert hat, dass die Regierung in Berlin gleichsam auf nicht demokratischem Wege ins Amt gekommen sei und man sich das wieder zurückzuholen habe. Das ist in der Tat ungeheuerlich und das muss man auch, denke ich, als hochgradig problematisch ansehen. Aber diese beiden Vorgänge an sich würde ich erst einmal noch nicht miteinander vermengen. Es sei denn, es käme zu diesem Wir da unten, die da oben noch diese zweite Dimension populistischer oder rechtspopulistischer Politik, das sind nämlich wir gegen die da draußen. Und da ist der Antisemitismus häufig eine Komponente, die bemüht wird, ja, also neben der Fremdenfeindlichkeit. Aber das war in dieser Rede jetzt selbst noch nicht erkennbar. Ich denke, dass die Medien und auch die Öffentlichkeit die nächsten Schritte von Aiwanger sehr kritisch beobachten werden und sollte es dazu kommen, das auch aufgreifen.
Es steht denn
aber was wird dann passieren? Nach der Söder-Entscheidung wird das aufgegriffen und es wird nichts mehr passieren.
Ja,
ich glaube, das war Herr Zimmerer, ne? Ich glaube, genau. dass sich das Aiwanger nicht mehr wird erlauben können und dass Söder sollte noch irgendetwas dazukommen. Das hat er auch sehr deutlich gemacht. Aiwanger wird entlassen müssen, ansonsten gerät er selber unter Druck.
Und jetzt habe ich noch Herrn Petri gehört, genau.
Genau, was auffällig ist, dass Söder ja direkt nach seiner Entscheidung gesagt hat, für ihn ist ja die Debatte im Grunde genommen beendet, aber Aiwanger im Gegensatz zu Söder damit jetzt Wahlkampf macht und das Ganze sogar benutzt. Also er benutzt die Thematik für seinen Wahlkampf und Söder möchte das Ganze natürlich so schnell wie möglich beenden. Dementsprechend weiß ich nicht, wie Söder darauf reagieren wird in Zukunft, wenn etwas Neues ans Licht kommt, weil Söder ja von Anfang an gesagt hat, er möchte oder vor dem Wahlkampf gesagt hat, er möchte nicht mit den Grünen regieren. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, wenn noch was ans Licht kommt, wird Aiwanger auch nicht zurücktreten, denn die Freien Wähler sind im Grunde genommen eine Ein-Mann-Partei. Und solange Aiwanger im Amt ist, hat Söder keinen großen Spielraum. Er wird mit ihm regieren, glaube ich, müssen, beziehungsweise er möchte auch mit den Freien Wählern weiter regieren. Das heißt, es wäre extrem zum Nachteil von Söder, wenn etwas noch ans Licht kommen würde. Und deswegen versucht auch Söder, das Ganze so schnell wie möglich zu beerdigen.
Okay, weil wir sehr viel über den Umgang mit dem Antisemitismus auch vor allem anfangs gesprochen haben, möchte ich da auch wieder zurückkehren. Herr Petri, sehen Sie denn die Causa Aiwangers Umgang damit als ein Symptom oder steht das eigentlich für etwas viel Größeres?
Ja, also wir haben die ganze Zeit von Zäsuren gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das als Zäsur auch titulieren würde, aus dem Grund, da wir eigentlich so viele schon hatten. Also wir hatten die Documenta, wir hatten Demonstrationen in Deutschland, auf deutschen Straßen, wo Hamas-Juden ins Gas gerufen worden ist. Wir haben das eigentlich ziemlich oft und sprechen die ganze Zeit von nie wieder und während den Anfängen hat Deutschland schon lange verpasst. Die AfD ist mit ungefähr 20% in den Umfragen bei den Bundestagswahlen. Es kann gut sein, dass sie mit 20% im nächsten Bundestag sitzt. Wir haben Antisemitismus von links, von migrantischen Communities, von rechts und wir sprechen die ganze Zeit über unsere Erinnerungskultur. Es geht darum, dass Antisemitismus meistens erst erkannt wird, wenn es politisch einem nutzt. Das haben wir genau hier in diesem Beispiel gesehen. Das sehen wir auch in anderen Debatten über Antisemitismus. Wenn Antisemitismus beim politischen Gegner erkannt wird, dann stürzen sich gerne die Leute drauf. Wenn es bei einem selber erkannt wird, dann schweigt man. Und das halte ich für nicht mutig und das ist auch keine gute Erinnerungskultur.
Herr Huber, Sie als Politiker, was sagen Sie dazu?
Also ich sehe mit der gleichen Sorge, dass es antisemitische Vorfälle, ja Anschläge auf Synagogen gibt, dass Kinder nicht mehr mit der Kippa sich zeigen können. Also ich halte insgesamt diese Einstellung nach rechts und dem Antisemitismus für eine sehr bedenkliche Entwicklung, wo wir alle vom Bildungswesen angesehen über die Politologie einen Beitrag leisten müssen, um so etwas zu bekämpfen. Ich muss aber nicht, weil ich Aiwanger verteidigen möchte, das ist das Letzte, was ich eigentlich möchte, aber sagen, er geht in die Bierzelte nicht, um sich einer antisemitischen Haltung damit zu prahlen, sondern er distanziert sich ja, er kann sich nicht erinnern, er hat das Flugblatt ja auch nicht gemacht, sondern er sagt, das Ganze wäre insgesamt eine Kampagne. Also man muss es ein bisschen von der Raffinesse her trennen, mit einfach sagen, es ist ein Ausdruck von Antisemitismus, mit dem er prahlt und hausieren geht.
Okay, Frau Kropp, als Politologin möchte ich Sie mal fragen, hat Herr Petri da einen Punkt?
Ich beobachte auch, dass Dinge sagbar sind, die vor einiger Zeit noch nicht sagbar gewesen wären. Und auch, dass Antisemitismus ein Problem ist, das nicht nur rechte Communities betrifft, sondern eben auch in anderen Teilen der Bevölkerung durchaus existiert. Also da würde ich ihm voll und ganz zustimmen. Ich beobachte auch, also wenn ich mir einen Teil unserer Studierenden betrachte, dass die Kenntnisse über Geschichte, über das, was Antisemitismus erzeugt und auch über den Nationalsozialismus in den vergangenen Jahren abgenommen haben. Hm. Also da leisten auch die Schulen nicht mehr das, was sie leisten sollten.
Das heißt, wir brauchen mehr politische Bildung?
Wir brauchen auf jeden Fall in dieser Hinsicht politische Bildung, Aufklärung, aber eben auch das Wachhalten dieser Erinnerung, die uns ja eine ganz besondere Verantwortung setzt.
Herr Zimmerer, haben wir in der Gesellschaft, in der politischen Bildung ein abnehmendes Verständnis, eine abnehmende Sensibilität für unsere Erinnerungskultur, für die deutsche Verantwortung?
Wir haben ein sich verschiebendes Bild des Dritten Reiches. Also es gibt ja entsprechende Umfragen und also wir reden ja jetzt alles über Menschen, die quasi selbst nicht mehr beteiligt aktiv waren vom Alter her, und diese Umfragen, und insbesondere bei jungen Leuten, denken ihre Großväter und Großmütter oder Urgroßväter wahrscheinlich mittlerweile wären im Widerstand gewesen. Oder die ganz sicher sind, sie wären im Widerstand gewesen. Oder die sich automatisch mit Sophie Scholl identifizieren, was ja richtig ist. Lieber mit Sophie Scholl als mit Eva Braun sich zu vergleichen. Aber im Grunde ist ein Wesensmerkmal des nationalsozialistischen Verbrechens, nämlich die breite, millionenfache Beteiligung und Nutz und Profit machen von Deutschen aus diesem Verbrechen, ist eigentlich verschoben worden. Und das ist natürlich ein Problem für unser Verständnis, was damals passiert ist und auch wie es dazu kommen konnte und diesen, was vorhin gesagt wird, wäre den Anfängern. Ich glaube auch, wir haben das schon länger eigentlich nur noch als Lippenbekenntnis.
Ruht sich die Gesellschaft zu sehr auf eine stolze Aufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung?
Ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, jetzt offenbar geworden, dass wir uns selbst gratulieren, wie gut wir Erinnerungsweltmeister sind, wie gut wir das bewältigt hätten und einfach nicht hinschauen, was an Antisemitismus und Rassismus und rassistischer und antisemitischer Gewalt tatsächlich in Deutschland passiert. Und ich glaube, Aiwanger, das ist wie im Brennglas, das ist nicht seine Intention gewesen wahrscheinlich, aber wie im Brennglas kommt das jetzt zum Vorschein. Und die breite Zustimmung, die er hat, die ist eigentlich das Beunruhigende.
Man kann sich natürlich selber auf die Schulter klopfen und bejubeln, wie schön man die Vergangenheit aufgearbeitet hat. Es gibt auch extrem wichtige Arbeit, und man darf nicht vergessen, dass Deutschland und das jüdische Leben in Deutschland nicht ausschließlich von Antisemitismus betroffen ist, sondern auch Lüth, Strahlt, und es ein diverses Judentum gibt und auch die deutsch-israelischen Beziehungen ziemlich gut sind. Aber man darf nicht vergessen, man kann nicht an jedem Gedenktag sich auf die Schulter klopfen und danach wegschauen oder nur eine Sonntagsrede halten, wenn in Halle wieder ein Rechtsterrorist auf eine Synagoge schießt oder wieder eine Demonstration in Deutschland stattfindet, wo Juden eigentlich der Tod durch Gas gewünscht wird. Also es ist ein Widerspruch in sich. Einerseits ist man bei den Gedenktagen immer groß dabei,
die Riemen
zu schwingen. Ja, ich glaube, verschiedene Punkte. Es geht einerseits darum, dass die Politik und in dem Fall auch die Justiz härter durchgreift. Es geht darum, dass, wenn solche Demonstrationen stattfinden oder auf den Fußballplätzen etwas stattfindet, dass man klar durchgreift mit klaren Strafen. Und es geht auch darum, dass die Politik ein richtiges Zeichen am richtigen Ort setzt. Und es geht beispielsweise bei dem Documenta-Skandal, ich greife immer gerne die Vergangenheit, die Beispiele in der Vergangenheit auf, dass die Politik dort durchgegriffen hätte. Es wäre auch wichtig, hätte Söder nochmal anders entschieden und vielleicht nochmal nachgefragt. Es geht darum, dass man nicht nur laut redet und Sonntagsreden schwingt, sondern auch richtig durchgreift.
Wir steuern auf die Zielgerade zu, und die letzten Minuten möchte ich gerne mit Ihnen nochmal auf den Umgang Aiwangers schauen, allerdings mit Blick auf sein politisches Gerieren, weil man konnte ja schon beobachten, er eskaliert, er leugnet, er ist Opfer. Ist das eine neue Art von politischer Arbeit, Herr Huber?
Es ist jedenfalls ein Warnsignal. Und ich hoffe, dass unsere Bevölkerung, auch die Wähler in Bayern am 8. Oktober, einen solchen plumpen Populismus nicht auch noch belohnen. Es ist jetzt eigentlich auch die Mündigkeit der Wählerinnen und Wähler gefragt, so etwas durchgehen zu lassen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, der Aiwanger ist ein Antisemit. Aber ich glaube, er ist ein gnadenloser Populist, der diese Position für sich ausschlachten will. Ich kann nur hoffen, dass dies nicht erfolgreich ist.
Frau Kropp, Sie haben vorhin in der Sendung gesagt, die Erinnerungskultur ist ja auch, hängt auch zusammen mit unserer politischen Kultur, wie wir Politik machen. Sehen Sie denn hier sozusagen einen neuen Politikstil, der sich hervortut?
Also es ist zumindest einer, den wir aus anderen Demokratien kennen, in Europa, aber eben auch aus den USA. Das sind die gleichen Strickmuster, mit denen agiert wird. Und was auf der Strecke bleibt, ist ja auch das, was in solchen Umbruchszeiten, die wir erleben, besonders gefragt ist, nämlich eine sachpolitische Untermauerung des eigenen politischen Handelns, und zwar verantwortlich. Und da hört man im Augenblick von Aiwanger eigentlich relativ wenig, was für einen Wirtschaftsminister eines ja doch großen Bundeslandes schon auch bedenklich ist. Also hier werden ja keine Lösungen präsentiert, sondern es wird polemisiert, man versucht populistisch zu agieren, aber mit welchen Lösungen geht dies einher? Und das macht mir auch Sorgen.
Mhm. Herr Zimmerer, wie denken Sie?
Also ich glaube, wichtig ist, also es ist eine europaweite, eine globale Bewegung, diese rechtspopulistische. Und überall, wo wir sie haben, merken wir, dass auch über Geschichte und den Umgang mit Geschichte gestritten wird, dass diese rechtspopulistischen Bewegungen kritische Auseinandersetzung mit der jeweiligen Nationalgeschichte eigentlich ins Visier nehmen. Und was wir hier merken jetzt, wir hatten das schon mit der AfD, mit der Vogelschiss-Rede von Gauland, als sich noch alle aufregten, dass hier jetzt eine weitere Partei, eine weitere Gruppierung, vorhin wurde gesagt, eigentlich bürgerliche, kleinbürgerliche Wähler, jetzt auch in den Streit um die Geschichte eben erkannt haben. Und das ist hochproblematisch, weil dieses Erinnerungsfundament oder die Erinnerungskultur so fundamental für das Selbstverständnis des Deutschlands nach 1945 ist.
Herr Petri, wie denken Sie?
Ich halte grundsätzlich die ganze Situation, also das ganze Verhalten von Aiwanger sehr feige. Er hat sich in den letzten Jahren nie antisemitisch geäußert, meines Wissens nach, aber möchte nicht diese Causa aufklären.
Glauben Sie, das macht Schule, so einen Umgang?
Ja, wahrscheinlich macht Schule, dass er einfach sagen kann, ich habe gesagt, unser Bundeskanzler sagt auch, er kann sich an gewisse Dinge nicht erinnern und Aiwanger jetzt auch nicht. Vielleicht macht es Schule, dass sich jetzt Politiker einfach bei jeden Vorwürfen in der Vergangenheit oder die in der Vergangenheit liegen, einfach sagen, sie können sich nicht dran erinnern, obwohl Widersprüche bestehen. Wenn das Schule macht, ist natürlich sehr, sehr bitter für Deutschland und ganz bitter in dem Fall für jüdisches Leben und für die Erinnerungskultur in Deutschland.
Wir haben diskutiert, die Flugblattaffäre in Bayern, was folgt für die deutsche Erinnerungskultur und für die politische Kultur in diesem Land. Mit dabei waren Noam Petri, den haben Sie gerade eben gehört, von der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, die Politologin Sabine Kropp von der Freien Universität Berlin, Erwin Huber von der CSU und Jürgen Zimmerer, Historiker von der Universität Hamburg. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich bei meinen Gästen und bei Ihnen, die uns zugehört haben. Tschüss.